ARD.
SWR Kultur. Forum.
Neues Grundsatzprogramm, offene K-Frage: Wie regierungsfähig ist die CDU? Mein Name ist Klaus Heinrich. Friedrich Merz will die Christdemokraten auf ihrem Parteitag in der kommenden Woche in Berlin mit einem neuen Grundsatzprogramm klarer profilieren. Wirtschaftsfreundlich, konservativer als unter Angela Merkel, aber auch mit einer klaren Abgrenzung zur AfD. In den Umfragen sind die Unionsparteien seit Monaten stabil bei rund 30%. Die Übernahme der Bundesregierung scheint angesichts der dauerkriselnden Ampel nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Aber ist die CDU dafür ausreichend gerüstet? Und wann entscheidet sich eigentlich die Frage nach dem Kanzlerkandidaten? Darüber diskutiere ich in diesem SWR-Kulturforum mit der Journalistin und Autorin des Buches »Der unbeugsame Friedrich Merz, die Union und der Kampf um die Macht« mit Jutta Falke-Ischinger, mit dem Politikwissenschaftler Professor Dr. Uwe Juhn von der Universität Trier und mit Professor Dr. Andreas Röder, Historiker an der Universität Mainz und Gründer der Denkfabrik Republik 21. Die CDU gibt sich ein neues Grundsatzprogramm. Erst das vierte in ihrer über 70-jährigen Geschichte, aber Grundwerte ändern sich ja nun mal nicht so schnell, zumal für eine konservative Partei. Herr Röder, Sie waren Vorsitzender der Grundwertekommission der CDU. Wie wichtig sind Werte für Ihre Partei?
Werte sind für jede Partei grundsätzlich wichtig und ein neues Grundsatzprogramm dient der Selbstvergewisserung einer Partei und es gibt so etwas wie grundsätzliche Orientierung. Und da ist ein solcher Zyklus wie der bei der Union, der jetzt so knappe 15 bis 20 Jahre beträgt, eigentlich einer, der sich aus den politischen Wandlungen heraus ergibt. Auf der einen Seite sind Grundwerte nichts, was sich alle drei Tage ändert, aber natürlich sind sie auch nicht so allgemein, als wenn die 1874 wortwörtlich so gelten würden wie 2024. Insofern handelt es sich dabei also um eine Selbstvergewisserung und eine Orientierung in einer mittelfristigen Perspektive.
Grundsatzdebatten sind eine Einladung an die interessierten Parteimitglieder, ein bisschen Beschäftigungstherapie, na klar, aber ein bisschen auch Selbstvergewisserung. Sie haben es gerade gesagt, Herr Röder. Frau Falke-Ischinger, kommt da ein großer Wurf auf uns zu oder doch eher eine abgeschlossene Pflichtübung des Vorsitzenden Friedrich Merz?
Also ein großer Ruck wird dadurch nicht durch das Land gehen. Ich stimme Herrn Röder zu. Es geht um eine Standortbeschreibung. Und in der Vergangenheit waren die Grundsatzprogramme ja immer eher auch so eine Nachbereitung an. Wenn wir sehen, 2007 kam dann endlich das Bekenntnis zum Integrationsland Deutschland. 1994 hat man dann so die deutsche Einheit auch mit aufgenommen. Und der Prozess ging hier relativ gleich nach der Amtsübernahme von Friedrich Merz los. Und ich habe damals immer gesagt, die CDU muss ihren Standort beschreiben im Sinne des, was ist ihr Zweck. Und mir fällt natürlich auf, dass einerseits ja, durch das Grundsatzprogramm, die Arbeit daran gelingt das, aber natürlich auch nur in dem Maße vor dem Hintergrund, wie die Koalition, die Ampelkoalition auch Fehler macht. Die Schwachstellen, die sie offenlegt, stellen gleichzeitig eine Vorlage für die Union dar, diese Schwachstellen zu füllen und mit eigenen Programmen zu füllen. Mhm. Und das ist eine Pflichtübung, aber es ist eine notwendige und das ist die notwendige Grundlage auch für den Vorsitzenden, in dieser Richtung weiter zu marschieren.
Friedrich Merz lässt mit dem neuen Grundsatzprogramm die CDU von Angela Merkel ein bisschen hinter sich, die Partei als Kanzlerin und Vorsitzende ja 2 Jahrzehnte lang geprägt hat. Herr Juhn, manche sagen modernisiert, manche sagen entkernt. Ist dieses Programm nun ein Schritt nach vorn oder wird die Modernisiererin Angela Merkel schlicht abgewickelt?
Ich würde sagen, zurück in die Zukunft ist das, was Friedrich Merz offenkundig vorhat. Er bewegt sich doch zum Teil wieder in die Richtung, die die CDU in den 80er und 90er Jahren eingeschlagen hat. Und er ist ja auch selbst dafür verantwortlich mit dem Begriff der Leitkultur. Etwas, was man ja nicht mehr glaubte, in der CDU vorzufinden. Aber Herr Merz scheint das zu seinem Lieblingsbegriff auszuerkoren. Und damit will er eben unter Beweis stellen, dass die CDU eben bestimmte Werte hat, die über die Jahrzehnte auch noch zurück in seine Zeit wirken. Und insbesondere fällt halt auf, aber da geht Merz eben zurück auf die Wünsche der Mitglieder, dass er in der Migrations- und Asylpolitik deutlich konservativere, restriktivere Züge nun in die Programmatik der Union einfließen lassen möchte.
Was sagen eigentlich die Merkelianer zu dem neuen Grundsatzprogramm, Frau Falke-Ischinger? Empfinden die den als Rückschritt?
Also erstaunlicherweise auf Nachfrage wollen die mit dem Begriff gar nicht mehr so viel anfangen. Aha. Und die Zeiten haben sich ja auch geändert. Ich würde mal behaupten, das Grundsatzprogramm ist nicht sozusagen eine CDU-interne Abwicklung von Frau Merkel, sondern wenn man sich die Zeitläufe anguckt, auch die Europäische Kommission hat eine andere Linie eingeschlagen bei der Flüchtlingsfrage. Sehr viel restriktiver, als das in der Merkel-Zeit der Fall war, weil das ja in der Merkel-Zeit gab es ja auch keine europäische Verständigung. Und dann sind einfach auch wieder Themen aufgepoppt, die Frau Merkel versucht hat, aus der Welt zu schaffen. Sagen wir mal das Thema Atomenergie. Keine Partei will jetzt auf Dauer dahin zurück, aber das wird möglicherweise doch nochmal Debatten geben. Und auch das Thema Wehrpflicht, ja, das wurde in der Merkel-Zeit abgewickelt, jetzt taucht es bei Pistorius wieder auf, aber auch, es wird auch am Rande des Parteitages eine Rolle spielen. Insofern ist es vielleicht gar nicht vorwerfbar, dass an alte Werte und Themen angeknüpft wird, die vielleicht nicht alle von Frau Merkel in die richtige Richtung gesteuert worden waren.
Bringt also dieses neue Grundsatzprogramm, bringt Friedrich Merz die CDU wieder auf Profil heran? Oder könnte man das so sagen, dass das Profil ein wenig gefehlt hat unter der Merkel-Zeit oder immer mehr zerfleddert hat? Sie war ja nicht direkt erkennbar im Unterschied zur SPD, sagen viele jedenfalls. Sehen Sie das auch so?
Wobei gar nicht nur im Unterschied zur SPD, sondern nicht weniger im Verhältnis zu den Grünen. Frau Merkel hat ja ganz bewusst auf diese Strategie der asymmetrischen Demobilisierung gesetzt, indem man Themen des politischen Gegners übernommen hat und dadurch den politischen Gegner sozusagen deeskaliert, geradezu gelähmt hat und sich selbst damit in die linke Mitte hat verbreiten können. Das hat der CDU über 4 Wahlperioden hinweg die Regierungsverantwortung gesichert, aber natürlich dazu geführt, dass man am Schluss auch nicht mehr wusste, wofür jetzt eine Union eigentlich steht. Und das, denke ich, unternimmt dieses Programm. Das verband sich ja auch schon als Erwartung mit der Wahl von Friedrich Merz, dass hier wieder eine profiliertere, erkennbarere, unterscheidbare Union an den Start gehen würde. Und insofern hat das neue Grundsatzprogramm ja auch da ein paar ganz bewusste Catchwords gesetzt. Leitkultur ist das eine, das Bekenntnis zur Kernenergie ist das andere. Das sind ja auch ganz bewusst die Themen gewesen, die strittig waren in den letzten Jahren, wo die Union hier jetzt wieder eine eindeutigere Position bezieht. Aber ich würde auch noch mal sehr deutlich dazu sagen, wir erleben im Moment ja auch das, was Olaf Scholz die Zeitenwende genannt hat, einen Paradigmenwechsel. Die internationale Ordnung von 1990 geht zu Ende. Ich selbst habe in einem anderen Zusammenhang vom Ende der grünen Hegemonie, was das Meinungsklima im Land und generell in westlichen Gesellschaften angeht, gesprochen. Und das sind Veränderungen, auf die Politik reagieren muss. Und das würde ich an der Stelle gerne noch hinzufügen. Ich glaube, dass das hier richtig ist, was Herr Jun sagte, zurück in die Zukunft. Die entscheidende Frage ist nur, rede ich hier von Positionen und sage, ich muss ganz konkrete Positionen von 1984 wieder beziehen. Das wäre natürlich nicht zukunftsfähig. Oder orientiere ich mich an generellen Grundlagen, an Prinzipien, an Leitvorstellungen, aus denen ich im Zweifelsfall dann auch konkret andere Antworten ableite.
Wie könnte man denn, Herr Röder, kurz buchstabieren, einen zeitgemäßen zukunftsgewandten Konservativismus?
Ich habe ja, wie Sie vorhin gesagt haben, die Grundwertekommission für die Grundwertecharta geleitet und man kommt dann doch schnell an den Punkt, dass Sie sagen, die klassischen Wurzeln, auf die sich die CDU beruft, die christlich-soziale, die liberale und die konservative, die werden Sie heute in konkreten Fragen anders ausbuchstabieren als 1986, beispielsweise was das Verhältnis der Geschlechter angeht oder Berufstätigkeit von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und so weiter und so weiter. Aber Sie können aus diesen Prinzipien heute wieder neue Antworten gewinnen. Und ich selbst habe ja sehr dafür gekämpft, den Begriff bürgerlich in diesem Grundsatzprogramm prominent zu platzieren und ihn aber auch so durchzubuchstabieren, dass wir sagen, bürgerlich heißt, es geht aus von individueller Freiheit und Selbstverantwortung, von Pluralismus, von Rechtsstaatlichkeit, von marktwirtschaftlicher Orientierung und Technologieoffenheit und von Gemeinwohl. Und wenn Sie das durchdeklinieren, ich sage nochmal, dann kommen da andere Positionen raus als 1992 oder 2001. Aber Sie haben eigentlich die klassischen Leitlinien dann neu aktualisiert. Und eigentlich ist genau das auch die Aufgabe einer Partei über das rein tagespolitische Geschäft hinaus.
Die Union hält sich ja selber gerne zugute, nicht besonders ideologisch zu sein, sondern eine pragmatische Partei, die aber grundsätzlich eben auch Grundwerte braucht, sozusagen als Leitplanken, Herr Jun. Gibt es so etwas wie eine CDU-Ideologie trotzdem?
Na, es gibt eben diese Grundsätze, die sind auch wieder spürbar. Man müsste noch ergänzen übrigens, dass auch die CDU auch hier wieder zurückgeht und wieder stärker marktwirtschaftliche Aspekte betont. Also zurück in die Ära vor Frau Merkel, die ja durch die langjährige Koalitionszeit mit der SPD doch auch sozialer geworden ist. Die soziale Ader kam stärker hervor. Jetzt ist unter Carsten Linnemann in erster Linie wieder die Marktwirtschaft viel prägender und das Soziale tritt stärker dahinter zurück. Und in der Tat kann man sagen, dass hier eben die klassischen Werte der CDU, da ist das Konservative, wird stärker wieder hervorgekehrt, da ist das Liberale, was sich besonders bei Marktliberalen dann eben auch wieder kenntlich macht. Und dann haben wir noch das Christliche. Und das ist ja auch etwas, was die Mitglieder wollten, dass das Christliche weiter erhalten bleibt. Und das sehen wir ja auch beispielsweise, wenn wir dann eben die veränderte Position zum Islam, zu Muslimen sehen. Auch da wird das Christliche dann doch wieder stärker als Markenkern der CDU sichtbar.
Ein ideologischer Kern, Frau Falke-Ischinger. Gibt es das im bürgerlichen Selbstverständnis? Also Westbindung, Marktwirtschaft, gemäßigter Patriotismus, das sind ja solche Dinge, die man mit der CDU verbindet. Ist es das?
Ich sehe einen gewissen Systemgegensatz auch im Verhältnis zum Staat. Das war immer klassisch das sozialdemokratische Verständnis, dass der Staat umsorgt und vorsorgt, teilweise auch bevormundet. Und die Haltung ja von FDP und Union war ja doch mehr der selbstbestimmte Bürger. Auch, es geht ja auch zurück auf das christliche Menschenbild, Gottes Ebenbild, Menschenwürde, wo aber eben auch das Individuum im Mittelpunkt steht, auch das Individuum in seiner Verantwortung für das Gemeinwesen. Es wird aber nicht immer in Gruppen und Klassen geredet, in benachteiligten Gruppen, wie das oft in der Sozialdemokratie gemacht wird. Und da sehe ich in dem jetzigen Grundsatzprogramm auch schon wieder eine Rückbesinnung auf dieses Thema, und zwar in dem Ansatz, Deutschland kann mehr. Der Einzelne kann mehr leisten, es kann ihm mehr zugemutet werden, aber er kommt vielleicht auch in eine größere Selbstwirksamkeit. Und auch das Land kann mehr, die Wirtschaft kann mehr, der Staat kann mehr, Bürokratieabbau. Das wird verbunden mit ehrgeizigen Zielen, die ansonsten im deutschen politischen Mainstream völlig abhanden gekommen sind. Und insofern, ja, finde ich das eine erfrischende Neuinterpretation der alten Werte, dieses Deutschland kann mehr leisten. Das ist natürlich auch nicht wirklich neu. Leistung muss sich wieder lohnen, das kennen wir aus früheren Zeiten. Aber es ist in der Tat durch die Ära Merkel, die sich sehr verbunden hat mit sozialdemokratischen, teilweise auch grünen Werten, ist es so ein bisschen verwischt worden.
Ich glaube, dass Frau Falke-Ischinger hier einen ganz entscheidenden Punkt angesprochen hat, der noch darüber hinausgeht. Nämlich dieses Aktualisieren der Unterscheidung zwischen einem Denken, das vom Kollektiv herkommt, und einem, das auf das Individuum zielt. Sie haben gesagt, das bezieht sich auf die Frage Sozialstaatlichkeit gegenüber Eigenverantwortung. Das geht aber darüber auch hinaus, denn es sind ja nicht nur die Sozialdemokraten, die stark etatistisch denken, sondern wir haben auch die identitätspolitischen Grünen, die vor allen Dingen in kollektiven Vorstellungen von Herkunft denken. Aber wir haben auch eine AfD, die ja ihrerseits genauso kollektivistisch denkt. Da ist die Herkunft jetzt weniger die der sexuellen oder geschlechtlichen Orientierung, die ethnische Herkunft aber auch ganz anders als bei den postkolonialen Linken, denken aber auch völkisch-nationalistische AfD-Leute in Kategorien des Kollektivs, des Volkes. Und dem gegenüber das Individuum in den Mittelpunkt zu stellen, das ist wirklich ein kategorialer Unterschied. Und ich finde schon, es ist auch in der Sprache des Grundsatzprogramms gelungen, das deutlich zu machen, denn das ist ein ganz entscheidendes Unterscheidungsmerkmal der Union, sowohl gegenüber einer identitätspolitischen Linken als auch klassischerweise gegenüber der Sozialdemokratie oder einer linken Staatsorientierung, aber eben auch der AfD gegenüber einem völkischen Nationalismus. Ich finde das deshalb für die CDU sehr passend, weil sie auf diese Art und Weise sehr entspannt Unterschiede geltend machen kann und aus dieser ewigen Defensive rauskommt, ist irgendwas zu nah an der AfD. Nein, ist es gar nicht, weil es hier einen kategorialen Unterschied gibt. Und wenn man selbstbewusst auf der Grundlage steht, muss man sich nicht ständig in die Defensive treiben lassen, ob irgendetwas nah an der AfD wäre oder nicht. Damit kann die Union jetzt sehr viel souveräner umgehen.
Ich finde nur, da gibt es deutlich noch Luft nach oben, auch in der Darstellung dieser Prinzipien. Das haben Sie jetzt festgestellt und ich, wenn man das genau liest und auch andere Schriften liest. Aber in der Erklärung und Kommunikation der Unionspolitik kommt es noch zu kurz? Und ich meine, die Union ist jetzt herausgefordert. Man hat gesehen in den neuesten Umfragen, dass die jungen Leute, die vor 2 Jahren noch vorwiegend FDP und Grüne gewählt haben, jetzt in großer Mehrheit zur AfD neigen, noch vor der Union. Diese Leute, die kann man ja nicht einfach abschreiben, wie man so oft gedacht hat. Man kann AfD-Wähler abschreiben, man muss auf die zugehen. Und man muss sie auch da packen, wo sie vielleicht gepackt werden können. Und das ist wiederum, wenn man diese Studie zu Ende liest, ist es so ganz viel Pessimismus und mangelnde Selbstwirksamkeit, die die Jugend heute prägt. Da könnte man ansetzen. Und man muss dann diesen Begriff der Freiheit und der Bürgerlichkeit einfach noch mal ein bisschen präziser interpretieren, damit er bei den Menschen auch wirklich verfängt.
Wenn wir schon bei der AfD sind, kann denn die CDU, kann Friedrich Merz darauf verzichten, eine Brandmauer zu errichten?
Ich bin ja kein Freund dieses Brandmauerbegriffs, weil Brandmauer, das ist so 1 und 0, an und aus. Und ich bin ja ein Freund davon, rote Linien zu bestimmen, die Themen markieren, statt Mauern zu bauen, die Menschen ausschließen und ihnen übrigens auch die Rückwege verbauen. Natürlich muss man ganz klare rote Linien definieren, und das ist überhaupt nicht schwer, gegenüber der AfD ganz klare rote Linien zu formulieren, wo man sagt, hier brauchen wir gar nicht mehr zu diskutieren. Wir brauchen nicht mehr darüber zu diskutieren, ob es den Holocaust gab oder. Wir brauchen auch über völkischen Nationalismus, wir brauchen über die Unterschiedlichkeit zwischen Herkunftsdeutschen und Passdeutschen. Darüber brauchen wir wirklich in diesem Land nicht mehr zu diskutieren. Aber deswegen glaube ich, ist es richtiger, dass man die roten Linien bestimmt und die ganz klar macht. Ich würde ganz gerne nochmal anschließen an das, was Frau Falke-Ischinger sagt, und da eine Beobachtung, die ich jetzt so aus der Halbdistanz gemacht habe, teilen. Ich war ja, wie gesagt haben, als Leiter der Grundwertekommission Mitglied in diesem Grundsatzprogramm-Kommissionsprozess. Und wir waren vor einem Jahr auf einer Klausurtagung in Cadenabbia. Und ich bin von da zurückgekommen und hatte den Eindruck, dass da schon ziemlich offen und ziemlich substanzhaltig diskutiert worden ist. Aber dass diese Partei so habituell in der Defensive war, nach wie vor in der Defensive, sich ständig abgegrenzt und selbst gerechtfertigt hat. Und ich hatte den Eindruck, diese Partei müsste eigentlich ein neues Selbstbewusstsein tanken. Und wenn ich die Situation heute vergleiche mit der von vor einem Jahr, dann finde ich, ist genau da eine Menge passiert. Ich glaube, Frau Falke-Ischinger hat völlig recht, diese positive Geschichte zu formulieren und junge Menschen anzusprechen mit einem positiven Narrativ, in dem Sinne, aus diesem Land können wir gemeinsam und du kannst etwas für dich und für das Land besser machen. Das kann die Union, glaube ich, noch stärker herausstellen. Das ist aber auch ihre Stärke und ich würde auch sagen, es ist auch ihre Aufgabe. Denn dieser Paradigmenwechsel, den wir jetzt erleben, was Sie gerade, Frau Falke-Ischinger, im Hinblick auf diese Umfragedaten bei jungen Leuten gesagt haben, wenn das Pendel in Deutschland, wie ja in vielen westlichen Gesellschaften, nach rechts schlägt, dann ist es, glaube ich, die politische und geradezu historische Verantwortung der Union, diesen Pendelschlag so zu gestalten, dass er auf die demokratische, bürgerliche Seite einzahlt und nicht zum völkischen Nationalismus ausschlägt. Ich glaube, das ist die große Verantwortung, aber auch die große Chance der CDU. Und dazu braucht es eben eine positiv ausstrahlende, selbstbewusste Union. Und nochmal, ich glaube, Frau Falke-Ischinger hat recht, das hat noch Luft. Aber ich würde zugleich sagen, da ist auch etliches passiert, da ist viel passiert, da ist auch mehr passiert, als ich vor einem Jahr erwartet hätte. Insofern bin ich eigentlich ganz optimistisch.
Mir ist aufgefallen beim Thema Bürgergeld, das war ja die Attacke von Lindemann, den Friedrich Merz vorgeschickt hatte, da nochmal das Konzept der Ampel zu attackieren, weil es auch in der Tat, das zeigen Umfragen, nicht populär ist, das Bürgergeld, so wie es jetzt ausgeformt ist. Da war aber die Message nicht, das muss besser werden, das muss hier eine Strukturveränderung rein und da ein bisschen weniger Geld, da ein bisschen mehr fordern, sondern es war die Rede davon, Bürgergeld abzuschaffen. Das klingt ja doch schon irgendwie so nach Westerwelle-Zeit wie vor 20 Jahren. Da bin ich ehrlich gesagt ein wenig erschrocken, Herr Jun. Will die CDU sich sozialpolitisch neu orientieren und sagen, wir sind so eine Art Lautsprecher der IHK und haben mit Gewerkschaftsbewegung, gar mit den Herz-Jesu-Marxisten vom Sozialflügel überhaupt nichts mehr zu tun?
Ja, da sehe ich ein bisschen die Gefahr auch in dem, was Frau Falke-Ischinger gesagt hat. Die CDU muss ja auch immer aufpassen, dass sie andere Positionen als die FDP vertritt. Ja. Und man kann sagen, dass diese marktwirtschaftlichen Positionen, die derzeit eben auch von Herrn Lindemann in erster Linie vorgetragen werden, doch relativ nah an der FDP sind. Und auch das, was Herr Rödder gesagt hat, dass man sich auf das Individuum wieder stärker zentriert, dass das im Mittelpunkt des Politikentwurfs dann stehen soll, das kennen wir doch von der FDP. Also haben wir da viele dann, die in der CDU doch offenkundig hier der FDP bei bestimmten Positionen nacheifern. Das kennen wir übrigens auch schon von der Kohl-CDU, die sich damit ja auch der FDP angenähert hatte. Und da wären wir wieder eben bei Zurück in die Zukunft. Aber wir dürfen eben nicht vergessen, und da liegt auch ein Risiko dann für die Union drin, dass diese Wählerinnen und Wähler, übrigens auch die jungen Gruppierungen, viele dieser, die jetzt sagen, sie würden wahrscheinlich für die AfD stimmen, eben auch den Aspekt der Sicherheit sehr stark gewichten. Und dazu zählt auch soziale Sicherheit. Und die CDU stand eben auch immer dafür, dass sie soziale Sicherheit garantiert. Und das ist den Menschen auch nach wie vor wichtig. Wir sehen eine große Zustimmung zum Wohlfahrtsstaat. Und man muss dann eben erklären, so wie Sie es gesagt haben, Herr Heinrich, was tritt an die Stelle des Bürgergelds? Wenn man es abschafft, muss man auch da etwas Positives formulieren. Womit soll also soziale Sicherheit gewährleistet werden? Und da reicht aus meiner Sicht, und das erlebt ja die FDP nun immer wieder aufs Neue, der Verweis auf die Eigenverantwortung nicht aus. Denn das macht vielen Gruppen dann doch ein bisschen auch Angst, dass sie ganz allein wieder auf sich gestellt sind und der Staat, dem viel aufgebürdet wird. Und wir erleben ja eine zunehmende Komplexität, in dem der Staat auch immer stärker als Vollkaskoversicherung gesehen wird. Das ist in der Bevölkerung stark verankert und das muss die Union, will sie mehrheitsfähig werden und will sie eben, was ja auch in der Vergangenheit ihr Erfolg war, im Wechselwählerbereich zur SPD punkten, das muss sie dann eben auch unter Beweis stellen.
Das gilt ja ähnlich auch, würde ich sagen, Frau Falke-Ischinger, für das Thema Schuldenbremse. Das ist Friedrich Merz ja knallhart und sagt, die wird nicht geändert, steht im Grundgesetz so, keine Stimmen für uns für eine Grundgesetzänderung, was in Teilen der Ampel ja angestrebt wird. Mhm. Andererseits haben wir aber Ministerpräsidenten in Berlin, in Hessen und anderswo, die sehr wohl ein Interesse daran, zumindest an einer Teilaufhebung dieser Schuldenbremse haben. Wie geht das aus?
Ja, das wird sicherlich noch spannende Diskussionen geben, auch auf dem Parteitag. Auch zwischen den Parteien, das haben wir ja gesehen, es gab den Vorschlag der Sachverständigenkommission, obwohl natürlich auch Herr Lindner vor allem in der Pflicht ist. Aber ich wollte noch mal einen Satz zur FDP sagen. Ich glaube, das Hauptproblem der FDP ist jetzt nicht, dass sie diese marktwirtschaftlichen Konzepte vorstellen mit viel Eigenverantwortung. Es ist vielmehr, dass man eigentlich weiß, wofür die FDP steht, dass sie aber immer wieder umfallen, aus Gründen der Machterhaltung. Das ist das Problem der FDP und das ist im Prinzip das Problem auch von allen anderen. Es reicht nicht, einfach nur Dinge zu äußern und die richtige Analyse zu haben und die richtigen Vorstellungen. Man muss auch in der Lage sein, die Dinge umzusetzen. Nicht nur erkennen, auch umzusetzen. Und mit der Schuldenbremse, das ist nun mal klassische CDU-Politik, die Haltung, dass man keinen großen Schuldenberg der Nachwelt hinterlassen will und dass der Staat sparen soll. Und das ist ja auch der Hauptunterschied, den die Union noch immer wieder deutlich macht und auch deutlich machen soll, dass sie genau formulieren kann, wo jetzt auch die Regierung erstmal sparen soll, bevor man sich über weitere Schuldenaufnahmen unterhält. Aber ich glaube, dass dieses Thema wird eine Rolle spielen auf dem Parteitag. Es kommt im Grundsatzprogramm aber nur, ich glaube, an zwei kleinen Stellen vor. Ich glaube, das wird ein Parteitag werden, wo man zunächst mal die Gemeinsamkeiten feiern wird.
Und mit viel Geschlossenheit, Herr Röder. Da gibt es natürlich dann andere Themen. Sie haben es eben schon so ein bisschen anklingen lassen, das Verhältnis zum Islam. Und eine Leitkulturdebatte, die Friedrich Merz wieder ausgepackt hat, ist das wirklich sinnvoll und nützlich für die CDU, um sich zu positionieren, um sich zu profilieren, mit einer Debatte zu kommen, die eigentlich 20 Jahre alt ist? Oder ist die frisch?
Ich persönlich halte die ja für frischer, also für ziemlich zeitlos. Man hat natürlich die Leitkultur genau wie den Bierdeckel dann mit Friedrich Merz in den frühen 2000ern verbunden. Aber wenn wir auf die letzten 20 Jahre schauen, was haben wir denn im Hinblick auf Islam und Migration erlebt? Wir haben diesen ikonischen Satz von Christian Wulff, der Islam gehört zu Deutschland. Mhm. Wir haben 2015 Frau Merkels Satz von humanitären Imperativ und einer Migrationspolitik, die über mehrere Monate im Grunde ungesteuert abgelaufen ist. Und wir haben jetzt aber in der Zwischenzeit den 7. Oktober, das heißt das Hamas-Attentat in Israel erlebt. Wir erleben diese um sich greifenden anti-israelischen Demonstrationen in westlichen Ländern und in Deutschland, bis hin zu denjenigen, die in Deutschland offen ein Kalifat fordern. Und vor dem Hintergrund machen sich ja auch in weiten Teilen der Bevölkerung mittlerweile geradezu dystopische Vorstellungen, die an Houellebecqs Unterwerfung erinnern, breit. Und tatsächlich würde ich auch ich sagen, wenn ich so Tonaufnahmen da aus Hamburg von dieser Demonstration für ein Kalifat höre und man dann sagt, der Islam gehört zu Deutschland, dann erscheint einem dieser Satz ja doch vielleicht ein bisschen unterkomplex. Und Friedrich Merz spricht ja gar nicht so viel von der Leitkultur. Er spricht dann ja auch alternativ vom kulturellen Minimum, was aber jetzt natürlich aber auch zugleich jetzt nicht gerade ein straßenfähiger als Begriff ist. Was aber damit gemeint ist, ist, dass mit Recht und Gesetz alleine das Zusammenleben in einer Gesellschaft nicht funktioniert. Dass wir hier so miteinander umgehen, dass ich jetzt gerade reden darf und Sie zuhören, das steht in keinem Recht und in keinem Gesetz, nicht mal in den Statuten des SWR. Aber wir würden uns nicht verständigen können, wenn wir uns nicht an solche Regeln halten würden. Und deswegen gehen die Grundlagen des Zusammenlebens in einer Gesellschaft über das hinaus, was im Grundgesetz oder auch ansonsten im bürgerlichen Gesetzbuch steht. Das sind einfach gegenseitige Verhaltenserwartungen, die man in einer Gesellschaft aneinander haben muss. Ich finde den Versuch, den die Union da unternimmt, die Verbindlichkeit solcher Erwartungen mit der offenen Gesellschaft zu verbinden, finde ich eine zeitgemäße Antwort auf Entwicklungen, die man ja in ihrem problematischen Gehalt nicht übersehen kann. Und ich möchte schon noch mal sagen, weil das vorhin gesagt wurde, natürlich muss ein Grundsatzprogramm immer die Prinzipien einer Partei darstellen, aber auch ein solches Grundsatzprogramm ist auch ein Prozess der Aushandlung und der Abwägung, auch von innerparteilichen Positionen. Und auch um diese Formulierung wird ja gerungen. Und ich fand das jetzt ein bisschen kleinlich, dass man dann immer gesagt hat, in dem Moment, wo die Programmkommission die Formulierung von Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland zu, ein Islam, der die Werte der freiheitlich demokratischen Gesellschaft nicht teilt, gehört nicht zu Deutschland. Dass man gesagt hat, da kippen die jetzt wieder um, ist ja öffentlich zum Teil dokumentiert worden. Na, ich fand, man hat es einfach auch nur präziser formuliert. Sie merken, dass die CDU hier darum ringt, diesen Themen gegenüber eine Antwort zu geben, die über das hinausgehen muss, was man vor 13 Jahren der Islam gehört zu Deutschland genannt hat.
Was für einen Begriff vom Migrationsstaat Bundesrepublik hat die CDU, Herr Jun?
Ich würde sagen, wenn man sich das anschaut, dann ist da durchaus ein gewisses Offenheitsverständnis erkennbar, in erster Linie eben mit Blick auf Arbeitsmigration. Mhm. Da zeigt sich die CDU recht offen. Sie betont allerdings deutlich, dass eben diejenigen, die in Deutschland leben, eben diese Werte, das kulturelle Minimum, was Herr Rödder ja gerade erwähnt hat, anerkennen sollten, dass ihr das sehr wichtig ist. Ich glaube, dass das auch in der Mehrheit der Bevölkerung tatsächlich, wie es Herr Rödder sagt, auf eine Mehrheit stößt und dass das auch so akzeptiert wird. Und insofern kann man sagen, ja, die CDU betont das Ökonomische stärker und versucht im Kulturellen halt doch eben diese Identität der christlich-abendländischen hervorzuheben und eben auch bestimmte Assimilations- oder Adaptionsprozesse dann zu verlangen, die von Migrantinnen und Migranten dann erbracht werden sollten.
Neues Grundsatzprogramm, offene K-Frage, wie regierungsfähig ist die CDU, fragen wir in diesem Forum auf SWR Kultur. Und jetzt haben wir viel über das Programm, über Grundwerte der CDU gesprochen, die sie sich wiederholt oder diesmal ein bisschen poliert in ihrem neuen Grundsatzprogramm, das nächste Woche beim Parteitag in Berlin verabschiedet werden soll. Dann geht es natürlich letztlich, wenn man einen Summenstrich macht und sagen wir mal, das ist jetzt die moderne CDU, die Frage, mit wem kann man denn dann auf Dauer Politik machen? Wir sind also bei der Strategie, Frau Falke Ischinger. Ja. Mit wem will die CDU in Zukunft regieren? Wir bleiben auf der Bundesebene. Auf die Landesebene kommen wir gleich noch zu sprechen.
Wir müssen erstmal klären, nicht mit wem, sondern wer von der CDU regieren
das auch
möchte.
Ja, ja. Wo fangen wir so rum an? Wer denn jetzt?
Genau. Gut. Naja, ich denke, im Moment gibt es da nur einen Kandidaten, das ist Friedrich Merz. Und es gibt auch im Blick auf weitere Entscheidungen überhaupt nur einen Menschen, der Friedrich Merz verhindern kann. Das ist er selber. Also wenn er keine groben Fehler macht, wird es schon auf ihn hinauslaufen. Man sieht allerdings an der Debatte, die wir auch eben geführt haben, in der Begriffe auftauchten, eben wie Leitkultur oder auch die Brandmauer. Das sind alles Reizwörter, die gerne Friedrich Merz um den Hals gehängt werden, weil er ja in der Öffentlichkeit, auch in der veröffentlichten Meinung nach wie vor eine Figur ist, die stark polarisiert und die natürlich auch an den Meinungsumfragen nicht immer so gut wegkommt, wie das manche gerne hätten. Dennoch denke ich, dass er der Richtige wäre, diese Partei auch in einen Wahlkampf zu führen. Und wenn man sich die vermeintlichen Konkurrenten anschaut, Ministerpräsident Wüst, der angeblich geräuschlos regiert in NRW, dem wird nachgesagt, dass er nur dann, wenn er unbedingt gerufen wird, kommt und kandidieren würde. Das ist im Moment aber nicht zu erkennen.
Der ist auch noch jung.
Der ist auch noch jung. Naja, und wir kennen alle Markus Söder gut genug, um zu wissen, dass vielleicht Absprachen auch nur von einem Tag auf den anderen halten. Also da könnte man schon nochmal mit Störmanövern rechnen. Aber im Vergleich zu, wann war das, vor 3 Jahren, ist natürlich Friedrich Merz ein in der Partei sehr gefestigter Vorsitzender, den man da nicht so leicht umstößt. Also ja, vorausgesetzt nach den Wahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen oder auch bei den Europawahlen passieren nicht ganz schreckliche Dinge und Fehler, wird es schon auf Friedrich Merz hinauslaufen. Das ist so der erste Teil der Frage.
Dann lassen wir die Herren auch mal antworten, was ihre Einschätzung ist. Herr Jun, Herr Röder, Friedrich Merz alternativlos, aktuell?
Ich würde dem zustimmen, was Frau Falke-Ischinger gesagt hat. Ich habe bloß Zweifel, ob er wirklich der beste Kandidat ist. Die CDU war immer dann erfolgreich, wenn sie stark in der politischen Mitte war. Das wird häufig vergessen und dass eben auch Helmut Kohl übrigens der Kandidat der politischen Mitte war und Barzel und Strauß beispielsweise 1980 dann eben nicht die politische Mitte repräsentiert hatten, sondern eher das Konservativere. Und wir sehen eben, dass Friedrich Merz in der Bevölkerung nicht gut ankommt. Und ich kann in dieser Runde klar sagen, dass man, wenn man sich mit Sozialdemokraten unterhält, die alle hoffen, dass Friedrich Merz antritt, weil nur dann sie noch eine Chance sehen. Und das zeigt eben an, dass Merz eben wenig in den Wechselwählerbereich zu SPD und Grünen kommt, aber die CDU immer dann stark war, wenn sie einen solchen Kandidaten hatte. Und das war natürlich auch das Erfolgsgeheimnis von Angela Merkel. Und daher bin ich unsicher. Und ich würde auch sagen, dass Merz ein gewisses Risiko darstellt. Und man darf auch nicht vergessen, dass er gelegentlich eben Fehler machte und macht und dass seine gelegentlichen kommunikativen Aussetzer weder ihm noch der CDU in irgendeiner Weise geholfen haben.
Herr Röder?
Ich würde dem etwas anderes entgegensetzen. Sie haben schon recht, Herr Jun, wenn Sie sagen, der Kohl war ja kein harter Rechter, aber Kohl wurde, als er 82 Kanzler wurde, als solcher perhorisiert. Wenn Sie erinnern, was 82, 83 dann bei der Bundestagswahl los war, die neue Eiszeit, die auf sozialer Ebene befürchtet wurde, der neue Kalte Krieg, der Atomkrieg, also Kohl galt ja als harter Kapitalistenknecht und Amerikanerknecht.
Und gleichzeitig als lächerliche Figur.
Und als lächerliche Figur. Also da hat sich Kohl ja gegen massive öffentliche Widerstände durchsetzen müssen. Und was Frau Merkel angeht, ist es ja wiederum so, dass ich vorhin schon sagte, sie hat 4-mal die Regierungsverantwortung gewonnen, aber mit Ausnahme der Wahl von 2013 jedes Mal schlechter abgeschnitten, als Edmund Stoiber es 2002 getan hat. Insofern glaube ich, dass diese vermeintlichen Automatismen so nicht gelten. Ich würde mal so rum sagen, wofür Friedrich Merz steht, ist eine tatsächlich klarer, profilierte, unterscheidendere Union. Das ist auch ein Gegenbild zu Armin Laschet 2021. Und ich würde mal sagen, das ist ganz offen, ob dieses Konzept oder dieses Ausgreifen nach der Mitte besser funktioniert. Ich habe den Eindruck, angesichts der allgemeinen politisch-kulturellen Entwicklung ist Friedrich Merz mit dieser Entwicklung, wie wir sie im Moment erleben, Stichwort Ende der grünen Hegemonie, Stichwort Zeitenwende, deutlich kompatibler, als es jetzt so ein weiter nach der Mitte ausgreifender Kandidat wäre.
Okay, wir sind uns einig, dass Merz aktuell der Favorit ist in der CDU, wenn er nicht über grobe Fehler stolpert. Und diese groben Fehler können sich einstellen im Herbst. Dann wird gewählt, wir haben es schon gehört, in Sachsen, in Brandenburg und in Thüringen. Und es ist mit unklaren Mehrheitsverhältnissen in den Parlamenten dann zu rechnen. Eine starke AfD, eine Wagenknecht-Partei, die auch noch dazugekommen ist. Dann die Spezialsituation in Thüringen, wo die Linke den Ministerpräsidenten stellt. Und Daniel Günther nun sagt, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, man dürfe die Linke nicht so behandeln wie die AfD, also Äquidistanzbeschluss, wir machen keine Zusammenarbeit mit keinen von diesen Parteien. Das könnte ja die politische Wirklichkeit bald überholen im September. Dann ist ein Parteivorsitzender Merz in der Tat gefordert. Überlebt er das oder wird er daran scheitern wie Annegret Kramp-Karrenbauer, Herr Jun?
Die Wahrscheinlichkeit, dass er es überlebt, ist sehr hoch. Man wird sicherlich solche unbedachten strategischen Schritte nicht mehr wählen, wie man es in der Vergangenheit gemacht hat, wie es auch die thüringische CDU dann ja getan hat. Ich denke, dass man hier eben sich besser absprechen wird und dass man hier strategische Aspekte in den Vordergrund stellen wird. Und von daher erwarte ich jetzt nicht, dass die CDU hier gravierende Fehler macht, die am Ende auch dem Parteivorsitzenden erheblichen Schaden zufügen können.
Wenn doch ein Ostverband, Frau Falke-Ischinger, durchdreht und sagt, wir machen lieber mit der AfD oder mit Wagenknecht, egal was Friedrich Merz sagt?
Na gut, mit Wagenknecht, da gibt es ja keinen gegenteiligen Beschluss. Das halten ja alle ganz gerne offen. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Öffnung zu den Linken. In der Tat ist ja Bodo Ramelow wirklich nicht der Buhmann, als der oft dargestellt wird. Nein, ich sehe in der CDU einfach, niemand hat was davon, Merz in dieser Phase zu demontieren. Natürlich muss die Partei dann geschlossen reagieren, denn Anfeindungen von außen wird es geben. Aber die Partei hat überhaupt nichts davon, ihren Vorsitzenden dann schlecht aussehen zu lassen.
Wie groß sind die Gefahren, Herr Röder, für die CDU und dann eben auch für Friedrich Merz in diesem Herbst? Ist es möglich, dass es zu Friktionen in der CDU kommt, in der Frage AfD-Linke?
Zu Friktionen wird es natürlich auch wieder kommen. Also ich weiß nicht, ob irgendjemand diese wirklich sehr gute Dokumentation über die Merz-Strategie gesehen hat, die jetzt diese Woche ausgestrahlt worden ist. Da sieht man ja nochmal, wie sehr Friedrich Merz letztes Jahr im Sommer wirklich aus der eigenen Partei heraus unter Druck geraten ist. Und das ist gerade mal ein halbes Jahr her. Also nichts in der Politik ist in Stein gemeißelt. Und es gibt natürlich drei Probleme. Frau Falke-Ischinger hat das vorhin schon gesagt. Merz werden natürlich Dinge um den Hals gehängt, mit denen man andere verschont. Also der Merz kann ja sagen, was er will, sofort hat er irgendwie einen Skandal an der Backe. Wenn Sie mal gucken, was Frau Baerbock alles so den ganzen Tag lang erzählt, das kommt aber in der Breite der Diskussion so ganz selten zum Skandal. Also das ist das eine, Merz steht natürlich unter einer ganz eigentümlich eigenen Form der Beobachtung. Dann kommt aber hinzu, dass es natürlich tatsächlich eine dilemmatische Situation gibt, die es jetzt übrigens in Thüringen schon gibt. Die CDU hat einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linkspartei und mit der AfD. Linke und AfD zusammen haben in Thüringen eine absolute Mehrheit der Sitze im Parlament. Und deswegen gibt es übrigens in Thüringen aktuell eine Minderheitsregierung, was man oft gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, unter der Führung von Bodo Ramelow. So, und wenn also zwei Parteien, mit denen sie einen Unvereinbarkeitsbeschluss haben, eine absolute Mehrheit der Stimmen in einem Parlament haben, dann haben sie als die Partei, die einen Unvereinbarkeitsbeschluss hat, zugleich auch ein Problem. Und das heißt, das sind ganz schwierige Situationen. Und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und die CDU tut sicherlich gut daran, sich frühzeitig intern Gedanken zu machen, wie man damit umgeht, damit nicht tatsächlich hinterher durch Zufall irgendjemand mit irgendwessen Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählt wird und man sagt auf einmal, oh, was machen wir denn jetzt? Und dann reagiert möglicherweise noch jemand aus Südafrika und die Parteivorsitzende geht dabei über den Jordan. Also da tut die CDU sicherlich gut daran, aber es tun eigentlich alle gut daran, dass man dieses Szenario gedanklich vorbereitet und überlegt, was man da tut. Denn es ist, und da beißt die Maus keinen Faden ab, wir haben eine total emotionalisierte öffentliche Diskussion. Aber wir haben schlicht und einfach ein Problem mit der Zusammensetzung von Parlamenten in den neuen Ländern, mit dem man irgendwie umgehen muss. Die Länder müssen ja irgendwie regiert werden.
Natürlich. Es zeigt sich auch, dass Minderheitsregierungen ja durchaus eine Option sind. Sie hatten darauf verwiesen, Herr Röder. Und das sind ja Optionen.
Aber wissen Sie, Herr Jud, wissen Sie, was los war, als ich das Thema Minderheitsregierung mal genannt habe? Wissen Sie, was da los war? Ich bin ja ganz Ihrer Meinung, aber das zeigt, wie angespannt die öffentliche Diskussion ist.
All diesen Dingen, die Herr Röder gerade ansprach, die passieren können in den Ostländern, kommt es natürlich darauf an, dass Friedrich Merz und seine Persönlichkeit Eigenschaften entwickelt, die ihn bisher jetzt nicht gerade ausgezeichnet haben. Er muss nämlich moderieren, er muss zusammenführen, er muss Konsense herbeiführen und verschiedene Meinungen ja ausgleichen.
Das ist doch für ihn auch eine Riesenchance. Das ist ja dann wie in Drachenblut baden.
Das ist eine Riesenchance. Das ist übrigens eine Eigenschaft, die der Kanzler auch nicht hat. Anders als Frau Merkel in den Schäuble-Memoiren steht nochmal drin, wie oft Herr Wolfgang Schäuble erleben musste. Ja, und dann hat sie da wieder Stunden und Wochen und Monate verbracht mit dem Moderieren und Ausgleichen bis zur physischen und psychischen Erschöpfung, ihre Politik des Konsenses, die natürlich dazu geführt hat, dass nach außen geräuschlos reagiert wurde, dass aber auch Positionen verwischt wurden. So, aber ein bisschen von dieser Eigenschaft auszugleichen und gegen ja, widerstreitende Interessen zu verbinden, die gehören natürlich dazu, wenn man Kanzler werden will.
Nun haben wir ihn definiert, den möglichen Kanzlerkandidaten der CDU, Friedrich Merz, was er noch leisten muss, was er leisten kann, welche Chancen und welche Risiken hat. Und jetzt versuche ich nochmal die Frage zu stellen, mit wem will denn die CDU in Zukunft regieren, auf Bundesebene zumindest, Herr Röder? Sie sagen ja, das grüne Zeitalter oder rot-grüne Zeitalter geht dem Ende zu, Pendelschlag. Was heißt das denn dann strategisch politisch für die CDU? Wer ist denn da noch der potenzielle Partner, wenn man auf Bundesebene guckt?
Also zunächst einmal ist rein inhaltlich natürlich die FDP der nächstliegende Partner.
Klar.
Aber da werden wir bei wahrscheinlich maximal 40% liegen. Es ist auch die Frage, reden wir von der Bundesebene, reden wir von Länderebenen? Wobei auch da nichts in Stein gemeißelt ist. Und es gibt Wahlkämpfe, weil die wahlkämpfenden Parteien das Ziel haben, ihre Ergebnisse zu verbessern. Und am Ende des Kampfes sollte ein aus der Sicht des Wahlkämpfenden ein Sieg stehen. Also natürlich, wie gesagt, die FDP liegt am nächsten. Merz hat das ja kürzlich auch seine Strategie da schon expliziert, dass die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass man ansonsten noch SPD und oder Grüne brauchen würde. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen angesichts von Mehrheitsverhältnissen. Das Ziel von Merz ist offensichtlich, ein so gutes Wahlergebnis für die CDU zu gewinnen, dass er möglichst viele Optionen hinterher hat, um eine Koalition zu bilden und eine Koalition zu führen. Hessen ist sozusagen das Role Model. Mhm. Das hat der Rhein ja auch sehr geschickt gemacht. Die SPD ist so schwach, dass sie tatsächlich der Juniorpartner in dieser Koalition ist und die CDU noch die Wahl hatte zwischen der SPD und den Grünen. Das ist ja für die hessische CDU eine vergleichsweise komfortable Position. Ob sich das auf Bundesebene so wiederholt, weiß man nicht. Und ich würde wirklich davor warnen, die Umfrageergebnisse aus dem Mai 2024 hochzurechnen auf Wahlergebnisse im September 2025. Genau. Das ist so weit weg.
Ja, klar.
Und ansonsten würde ich sagen, auf der Bundesebene ist das Thema Minderheitsregierung kein Thema. Aber ich glaube auch, dass das Thema auf Länderebene dazu führen kann, dass man sich aus diesem engen Korsett von Koalitionsaussagen befreien kann und zunächst mal sagt, wir machen Wahlkampf für unsere Themen. Und wenn das alle Parteien machen, dann ist eigentlich für eine lebendige Demokratie schon mal was gewonnen.
Aber wer mit wem, Frau Falke-Ischinger, wie sehen Sie das? Mit wem könnte die CDU, wir wissen das Wahlresultat natürlich nicht, wir wollen es nicht vorwegnehmen, natürlich nicht, aber wir wissen ja, was zusammen politisch passen kann, was nicht.
Also ich bin ja größtenteils der Meinung von Herrn Röder. Ich glaube, am einfachsten aus Sicht der Union wäre es mit der SPD. Das will man natürlich nicht sagen. Man will sich alle Optionen...
Söder sagt das.
Ja, Söder sagt das, aber auch wieder, um die anderen zu ärgern. Ja. Also es geht darum, alle Optionen irgendwie in der Luft zu halten. Aber letztendlich kommt es meiner Meinung nach doch darauf an, welcher Persönlichkeit die Menschen am meisten vertrauen. Sagt ja auch Schäuble, es wird der Kanzler, dem die Menschen zutrauen, das Land in schwierigen Zeiten durch die Krisen zu steuern. Und wenn wir jetzt sehen, dass Olaf Scholz mehr und mehr eine Wahlstrategie zu fahren scheint, Kanzler der Besonnenheit, dann muss die Union überlegen, was setzen wir dagegen, gerade auch wenn der Krieg noch nicht zu Ende ist oder noch neue Konflikte hinzukommen.
Herr Jun, was ist Ihre Prognose?
Naja, es ist natürlich wahrscheinlich, dass hier die CDU dann am Ende, wenn es mit der FDP nicht reicht, eher mit den Sozialdemokraten versuchen wird, ins Gespräch zu kommen, als mit den Grünen. Die Gründe hat eigentlich Herr Röder schon vorher genannt. Da könnte man noch einiges dazu erwähnen. Ich möchte aber nochmal betonen, übrigens, wir sehen bei Boris Rhein in Hessen, wir sehen es auch bei Herrn Wüst in Nordrhein-Westfalen und wir haben es vorher bei Daniel Günther gesehen, die letzten großen Wahlerfolge der CDU waren alles Kandidaten der politischen Mitte, die eben in den Wechselwählerbereich zur SPD gekommen sind und dort sehr erfolgreich waren. Und da vermisse ich nach wie vor, und das ist der Unterschied übrigens auch zu dem, was Herr Röder gesagt hat, zu den 80er oder 90er Jahren oder zur Kohl-Ära. Wir haben mittlerweile viel mehr Wechselwähler, als das noch in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und da ist Merz nach wie vor für mich ein Risiko, um ein so gutes Ergebnis zu erzielen, dass man am Ende in eine ähnlich vorteilhafte Position wie Boris Rhein in Hessen kommen könnte.
Wen wollen Sie denn haben?
Wenn man sich die Wähler anguckt, ich glaube, das ist natürlich eine Utopie, insofern, dass ich glaube, dass das innerparteilich nicht durchsetzbar. Aber einen fundamentalen Erfolg würde ich am ehesten dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten zutrauen. Wie gesagt, innerparteilich nicht durchsetzbar. Einen besseren als zumindest an der Wahlurne ein besseres Ergebnis, dafür stünde auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident aus meiner Sicht.
Das war das SWR Kulturforum zum Thema neues Grundsatzprogramm, offene K-Frage, wie regierungsfähig ist die CDU? Es diskutierten Jutta Falke-Ischinger, Journalistin und Autorin, Professor Dr. Jun, Politikwissenschaftler an der Universität Trier und Professor Dr. Andreas Röder, Historiker an der Universität Mainz. Mein Name ist Klaus Heinrich.